Wir hören auf den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, und wir bleiben sitzen. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu meiner Kinderzeit war es für viele Familien, manchmal auch Schulen, eine Tradition, dass man während der Adventswochen irgendwann mal ins Weihnachtsmärchen ging. Und dabei wurde, das fand oftmals im Opernhaus statt, meist so eines der klassischen Märchen aufgeführt, Hänsel und Gretel oder Schneeweißchen und Rosenrot. Weihnachtsmärchen nannte man es deshalb, weil die festliche Aufführung die Vorweihnachtszeit verschönern sollte. Das Problem liegt, denke ich, auf der Hand, dass viele Zeitgenossen die eigentliche Weihnachtsgeschichte ebenfalls in diese Kategorie Märchen eingeordnet haben. Also eine zu Herzen gehende Erzählung, die man gern den Kindern weitergibt, dann kann man eine Krippe aufstellen. In dieser Erzählung geht es um altvertraute Personen, die sich um diese Krippe versammeln, alle Jahre wieder. Davon lassen sich wunderbare, farbige Bilder malen. Und die Grenzen zwischen Jenseits und Diesseits werden in dieser Geschichte durchlässig. Es geschehen zum Teil wundersame Dinge. Die kleinen Kinder glauben vielleicht daran, aber die Großen meinen zu wissen, das ist nur eine Geschichte, von der sich vielleicht eine gewisse Moral ableiten lässt, wie man sich gut verhalten soll, nicht mehr und nicht weniger. Wenn man die Weihnachtsdokumente wirklich liest, wenn man sie mit offenen Augen liest, wenn man sie in den Originalquellensammlungen, also im Neuen Testament, liest, dann wacht man in der Realität wieder auf. Lukas beginnt seine berühmte Weihnachtsberichterstattung mit den Worten: Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Und diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Das ist genau das Gegenteil von: Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das ist genau das Gegenteil. Und auch unser Predigttext, den wir heute Morgen als Aufgabe vor uns haben, ist, wenn Sie so wollen, ein Anti-Weihnachtsmärchen, ein Anti-Weihnachtsmärchen. Und damit kommen wir zur dritten Folge unserer kleinen Serie, Jesus als wahrer Mensch. Und wieder sehen wir, Jesus kommt eben nicht als geheimnisvoller Geist auf die Erde, Jesus kommt nicht als gute Fee, Jesus kommt nicht als irgendeine Märchenfigur, die uns in ihre Zauberwelt entführt. Jesus kommt nicht als eine kurzfristige Ablenkung von unseren wirklich harten Problemen. Und wir merken in unserem Text, den wir eben schon gehört haben und den wir gleich weiter lesen werden, wir merken richtig, wie Johannes hier richtig anschreibt. Er schreibt an gegen fantastische Vorstellungen. Er schreibt an gegen hanebüchene Irrtümer, die sich offensichtlich auch damals schon ausgebreitet hatten. Es hat sich nicht viel verändert. Und wenn wir damals sagen, dann meinen wir etwa das letzte Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts, also so um 90 herum. Man kann es nicht aufs Jahr genau datieren. Johannes ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon in seinen späten 80ern, so knapp 90 vielleicht, noch ziemlich rüstig nach allem, was wir hier lesen. Und Johannes kämpft nochmal. Er weiß vielleicht, er kämpft seinen letzten Kampf, weil er weiß, was davon abhängt, dass seine Leser richtig verstehen, wer Jesus ist. Dass sie keinen Irrtümern erliegen. Und was den Johannes für seine Zeitgenossen besonders wertvoll macht, ist dieses. Er ist ja der letzte lebende Augenzeuge aus dem Jüngerkreis, also der letzte auf Erden lebende Augenzeuge. Die anderen sind bereits alle als Märtyrer ermordet. Und von den frühen sogenannten Kirchenvätern, also das sind so die kirchlichen Verkündiger und Lehrer zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, also etwa Justin der Märtyrer, Irenäus, Clemens von Alexandrien, Von denen erfahren wir, dass Johannes in den späten Jahren des ersten Jahrhunderts noch in Ephesus gewirkt hat, dass er dort offensichtlich gepredigt hat, dass er dort geschrieben hat. Und wir wissen, dass Ephesus damals das intellektuelle Zentrum Kleinasiens war. Er ist also mitten im Sturm. Und er schreibt in diesem sogenannten ersten Johannesbrief sein Anti-Weihnachtsmärchen. Und das sehen wir schon in den ersten vier Versen, die ich noch einmal lesen will. Sie haben das vor sich. Der Text kann sich Ihnen gar nicht deutlich genug einprägen. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Also Johannes macht gleich von Anfang an klar, Jesus ist kein Fabelwesen, Jesus ist keine erfundene Gestalt, Jesus ist kein geheimnisvoller Geist, sondern Jesus wurde wahrer Mensch. Und in Kapitel 4, Vers 2 wird Johannes das dann nochmal bekräftigen und es so formulieren, also wenn ich immer nur sage Kapitel, dann ist der erste Johannesbrief gemeint. Das spart uns ein bisschen Zeit heute im Laufe dieser Predigt. Also in Kapitel 4, Vers 2 sagt er, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, also dass er Mensch geworden ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, und das meint hier jede Lehre, die nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und dass er schon in der Welt ist. Also, wer leugnet, dass Jesus, der Sohn Gottes, wahrer Mensch geworden ist, der hat den Geist des Antichristen. Der stellt sich gegen Gott. Und bis heute gibt es Leute, die nennen sich zum Teil auch Theologen und wollen uns weismachen, dass die Personen der Bibel nicht diejenigen sind, als die sie uns erscheinen, wenn wir die Texte lesen. Sie können alles Mögliche sein, nur nicht das, was wir verstehen, wenn wir die Texte lesen. Und wir sehen, diese Vorgehensweise ist nicht gerade modern, sondern das gab es bereits im ersten Jahrhundert. Und es war übrigens ein Auslöser dafür, dass Johannes den Brief so schrieb, wie er ihn schrieb. Verstehen Sie, er schreibt den schon gegen eine Front Ende des ersten Jahrhunderts. Wir wissen, dass zu der Zeit sich allmählich so die Vorläufer einer Philosophie herausbildeten, die man später als Gnosis bezeichnete und die dann im 20. Jahrhundert zum Beispiel in der New Age-Bewegung wieder ihr Haupt erhob. Gnosis, das bedeutet übersetzt eigentlich Erkenntnis, aber es meint bei dieser Philosophie eine höhere Erkenntnis, eine Erkenntnis, die nur Eingeweihte erhalten, nicht durch sachliche Information, sondern auf mystischem Wege, durch Versenkung, durch alle möglichen Praktiken. Und ein Hauptanliegen dieser Gnosis war die Abwertung des Materiellen, die Abwertung alles Leiblichen. Ja, man lehrte dort, dass die Schöpfung auf einen bösen Gott zurückging, auf einen Demiurgen, wie sie das nannten. Alles Leibliche, alles Materielle, der Körper ist ein Gefängnis. Damit machte man natürlich auch Anleihen bei der platonischen Philosophie, die 400 Jahre älter war. Und die Folgerung war klar, wenn alles Leibliche böse ist, dann kann der wahre Gott nicht mit einem Leib kommen. Das passt nicht. Wenn das Leibliche, Materielle böse ist, dann kann der wahre Gott nicht einen Leib annehmen. Und eine Untergruppe der Gnosis waren dann die sogenannten Doketisten. Die sagten, ja, Jesus ist über diese Erde gegangen, aber er hatte nur einen Scheinleib. Jesus war nicht wahrer Mensch. Das war eher so wie ein Phantom, wie eine Theophanie, eine Erscheinung. Aber es war nicht wirklich wahrer Mensch. Er war Gottes Sohn, aber er war nicht wahrer Mensch. Und dann gab es die Gegenposition eines Kerinth. Und dieser Kerinth zum Beispiel lehrte, Jesus war nur Mensch. Und für eine Zwischenzeit kam dann der göttliche Christus auf ihn. Bei der Taufe Jesu, da verband sich der Christus mit dem Jesus. Aber vor der Kreuzigung hat er ihn dann wieder verlassen, weil er Gott nicht sterben kann. Und wir kennen übrigens in der aktuellen Bibelkritik auch eine solche Trennung zwischen Jesus und Christus. Das gab's alles schon. Und gegen diese gnostische Verwirrung, die den wahren Gott und den wahren Menschen in Jesus voneinander trennen und aufspalten will, dagegen schreibt Johannes an. Als der letzte Augenzeuge, als der letzte lebende Augenzeuge. Und Johannes begründet, warum das für uns absolut wichtig ist. Dass der heilige Gott wirklich und wahrhaftig Mensch wurde. dass Jesus also sowohl wahrer Gott als auch wahrer Mensch ist. Das war immer umkämpft und es wurde von den Heretikern immer bestritten. Und darum ergänzen sich das Johannesevangelium und dieser Johannesbrief so wunderbar. Das Johannesevangelium, einige Jahre früher geschrieben, macht Folgendes deutlich. Es sagt, der Mensch, Jesus, ist wirklich Gott. Das ist das Programm des Johannesevangeliums. Es sagt, der Mensch, Jesus, ist wirklich Gott. Und Johannes kann sein ganzes Programm seines Evangeliums in diesem einen Satz zusammenfassen. Johannes 20, Vers 31 oder 30 nehmen wir noch dazu, Johannes 20, 30, 31. Da sagt er noch, viele andere Zeichen tat Jesus, also Wunder, vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Also es gibt noch viel mehr zu berichten. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und drei Verse vorher hat Thomas, der Zweifler, nachdem er begriffen hat, Jesus ist wirklich auferstanden, sein Bekenntnis abgelegt und hat zu Jesus gesagt, mein Herr und mein Gott. Also das ist das Programm des Johannesevangeliums, zu zeigen, dass der Jesus Christus, der gekommen ist, dieser Mensch, ist wahrer Gott. Und etliche Jahre später gibt uns der Johannesbrief dann als Ergänzung die Wahrheit aus der anderen Perspektive. Er sagt, der Mensch, der Jesus, den ihr zu Recht als Gott anruft, dieser Jesus, an den ihr glaubt als euren Herrn und Retter, den ihr als Gott verehrt, dieser Jesus ist zugleich wahrer Mensch. Also das Johannesevangelium sagt, Jesus ist wahrer Gott und der Johannesbrief lehrt, Jesus ist zugleich wahrer Mensch. Und in diesem Prolog, in diesem Vorwort, in diesen ersten vier Versen zeigt Johannes uns nun, warum wir das brauchen. Warum das für uns so wichtig ist, dass Gott in diesem Sinne menschlich wird. Und wenn wir sagen, Gott wird menschlich in Jesus, dann meinen wir bei Jesus damit nicht fehlerhaft. Das sagen, so gebrauchen wir ja dieses Wort oft, dass wir, naja, es ist eben menschlich. Irren ist menschlich. Neidisch sein ist menschlich. Egoistisch sein ist menschlich. So ist das hier nicht gemeint, sondern es ist hier gemeint wahrer Mensch. Und der Johannesbrief betont genauso wie das gesamte Evangelium, wie das gesamte Neue Testament, dass Jesus ohne jede Sünde war. In Kapitel 3, Vers 5 sagt Johannes ganz deutlich, in ihm ist keine Sünde. Jesus ist absolut sündlos, obwohl er wahrer Mensch wurde. Aber er lebte als wahrer Mensch mitten in dieser Welt. Wir müssen sehr, sehr klar sein in dieser Wahrheit über Jesus, weil es dazu auch heute, wie im ersten Jahrhundert, ganz viel Verwirrung gibt. Und darum legt Johannes dann gleich los im Vers 1. Er sagt, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben. Und wenn er das schreibt, was von Anfang an war, dann blickt Johannes zurück auf jene Zeit, wo er Jesus kennengelernt hat. Wo er in den Dienst von Jesus gerufen wurde, also vor mehr als 50 Jahren. Das liegt vielleicht knapp 60 Jahre zurück. Was damals am Anfang war, als er uns berufen hat als seine Jünger, als er mit uns durch Galiläa zunächst gezogen ist. Und wir haben es gehört, wir haben es mit unseren Augen gesehen, wir haben es mit unseren Händen betastet. Wir haben das miterlebt als seine Augenzeugen. Und damit zeigt Johannes uns einen ersten Grund, warum Gott menschlich wurde. Gott wurde menschlich erstens, damit Menschen Gott verstehen können. Wenn Sie mitschreiben, das ist die erste These. Gott wurde menschlich, damit Menschen Gott verstehen können. Bis vor Weihnachten blieb immer eine letzte Verborgenheit Gottes. Ja, Gott hatte sich schon seinen Menschen zu erkennen gegeben. Gott hatte die Propheten geschickt. Gott hatte seine Gebote gegeben. Gott hatte bestimmte ausgewählte Leute, bestimmte Erfahrungen machen lassen wollen. Aber Gott hatte noch nie sein Gesicht gezeigt. Das hätten sie auch nicht überlebt. Denken Sie an den großen Propheten Jesaja in Jesaja 6, wie er in diesem Tempel diese Vision hat. Da sieht er auch nicht Gott direkt. Und schon das bisschen, was er wahrnimmt, haut ihn zu Boden. Und erst in unserem Jahrhundert, schreibt Johannes, erst in unserem Jahrhundert, was von Anfang an war, als es losging, als Jesus öffentlich auftrat, als er uns berief, als er mit uns durch die Lande zog, da ist Gott uns so weit entgegengekommen, dass wir mit vollem Recht sagen können, wir haben ihn gehört, wir haben ihn mit unseren Augen gesehen, wir haben das angeschaut und wir haben es mit unseren Händen betastet. Was haben wir betastet? Das Wort des Lebens. Und diese Klammer von Vers 1, was von Anfang an war und das Wort des Lebens, meint dasselbe, nämlich das Evangelium von Jesus. Alles, was Jesus gelehrt hat, alles, was Jesus getan hat und vor allem, wer Jesus selber ist, als wer er sich bewiesen hat durch seine Worte und Taten. Das ist das Wort des Lebens. Das ist das, was von Anfang an war. Das Evangelium von Jesus, dem Retter. Und das haben wir gesehen. Und Sie müssen wissen, die Verben, die hier stehen, die sind im Alltagssinn ganz wörtlich gemeint. Das sind nicht irgendwelche religiösen Sonderverben. Hier geht es um eine ganz normale sinnliche Wahrnehmung, die Johannes beschreibt. Es geht nicht um eine Transzendenzerfahrung. Es geht nicht um irgendwelche inneren Eindrücke. Es geht nicht um Visionen, sondern da stehen die ganz normalen Alltagswörter, was wir gehört haben, von Anfang an. Was haben Sie denn gehört? Sie haben die Worte gehört, die Jesus gepredigt hat. Sie haben seine Gespräche miterlebt. Sie haben das gehört. Sie haben gehört, wie er zu Ihnen persönlich geredet hat. Sie haben seine Dispute mit den Pharisäern und anderen Gegnern miterlebt. Sie haben es gehört. Und auch in den 40 Tagen nach der Auferstehung, vor der Himmelfahrt, hat Jesus ja mit Ihnen geredet. Er hat Sie noch gelehrt. Er hat mit Ihnen seelsorgerliche Gespräche geführt. Sie haben ihn gehört. Sie haben nicht irgendwelche Träume gehabt, wo er Ihnen mal erschienen ist. Sie haben ihn gehört. Und interessanterweise steht hier als grammatische Zeitform das Perfekt. Und Perfekt besagt hier, das geschah in der Vergangenheit, aber es hat bleibende Bedeutung bis heute. Wir haben ihn damals gehört, vor 60 Jahren, aber es erfüllt noch immer unser Herz. Wir haben ihn gehört und es klingt noch immer nach und wir wissen genau, was er gesagt hat. Und wir haben es exakt festgehalten in den Dokumenten, die wir euch gegeben haben. Was wir gehört haben und dann, was wir gesehen haben mit unseren Augen. Das Wort für gesehen, hurrao, meint eindeutig den physischen Akt des Sehens, also nicht so ein inneres Sehen, sondern so, wie ich Sie da sitzen sehe und Sie mich hier vorne stehen sehen. Sehen, da schwingt nichts Mystisches mit, keine Vision. Und deshalb fügt Johannes ja hinzu, weil man es immer Leute gab, die das missverstehen wollen, mit unseren Augen, ja womit denn sonst? Nicht nach dem Motto, man sieht nur mit dem Herzen gut. Nein, er sagt, wir haben gesehen mit unseren Augen. Richtig gesehen. Und wieder steht hier das Perfekt. Wir haben gesehen, als Jesus den Lahmen auf die Beine brachte. Wir haben gesehen, wie er dem Blinden das Augenlicht zurückgab. Der Blinde saß erst nicht, dann sah er es auch. Wir haben es gesehen, wir standen daneben. Wir haben gesehen, wie er die Speisung der 5000 Männer, und dann kamen ja noch die Kinder und Frauen dazu, die essen ja auch, wie er das mit einem Machtwort erledigte und bewirkte und wie dann das Brot verteilt wurde und wie alle sich an den Fischen ergötzten. Wir haben es gesehen. Wir haben gesehen, wie er den Lazarus aus dem Grab rausholte. Wir standen dabei auf dem Friedhof in Bethanien und alle sagten, der spinnt, er ruft da auf einen Felsen und eine Grabhöhle zu. Lazarus, komm heraus. Und wir haben gesehen, wie die Leute schon sich die Hände rieben und sagten, jetzt wird er eine Pleite erleben. Und wir haben es gesehen, wie plötzlich der Felsen sich wegbewegte. Und wir haben es gesehen, wie Lazarus dann rauskam und allen vor Entsetzen die Spucke wegblieb. Und Jesus dann gesagt, nun wickelt ihn endlich aus seinen Binden raus. Und wir haben es gesehen. Und wir haben es gesehen, wie er in das Haus des Jairus ging und wir waren sogar dabei. Und wie er dann diese Tochter, die schon gestorben war, bei der Hand nahm und sagte, Mädchen, steh auf. Und sie stand auf. Und sie war sofort wieder richtig da. Und er hat den Eltern gesagt, jetzt gib dir was zu essen. Die hat Hunger. Wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen, das Strahlen in den Augen der Eltern. Die konnten das auch nicht glauben. Die hatten auch nicht damit gerechnet. Wir haben es gesehen. Wir haben gesehen, wie Jesus die Dämonen austrieb. Wir haben gesehen, wie er auf dem Wasser ging. Wir haben gesehen, wie die Weinkrüge leer waren, weil alle alles ausgetrunken hatten bei der Hochzeit. Und plötzlich waren sie wieder voll. Und die Diener hatten nur Wasser reingefüllt. Und dann genossen alle das kostbare Nass. Wir haben es gesehen. Verstehen Sie, Johannes sagt, Leute, ihr müsst keinerlei Zweifel hegen. Ich war dabei. Und meine Kollegen waren auch dabei. Petrus war dabei, Matthäus war dabei. Und Petrus hat dann Markus sorgfältig instruiert. Deswegen entstand das Markus-Evangelium. Wir waren dabei. Und wenn ihr Gewissheit sucht, bitte lest die Quellen. Lest die Evangelien. Wir haben es gesehen mit unseren Augen. Und ihr merkt das an der Art und Weise, wie wir euch das beschreiben. Wir beschreiben euch Details, wir beschreiben euch Fakten. Wir erzählen euch keine religiösen Märchen. Und dann fügt er noch hinzu, was wir angeschaut haben. Jetzt sagen wir, ja, hast gesehen mit den Augen, was heißt denn jetzt noch angeschaut? Damit wir Johannes sagen, wir haben nicht nur mal so drauf geschaut, sondern wir haben genau hingeguckt. Wir haben es gründlich angeguckt. Wir haben uns nicht täuschen lassen. Wir haben nicht nur gesehen, sondern wir haben es bewusst betrachtet. Wir haben es ausgewertet, wir haben es geprüft. Und wir haben nicht nur die äußeren Ereignisse gesehen, sondern zugleich ihre tiefere Bedeutung. Wir haben gesehen, was das aussagt über Jesu Wesen, über Jesu Macht, über Jesu Vollmacht, Sünden zu vergeben, über seine Liebe zu den Verlorenen. Wir haben es genau angeschaut. Tja, und was unsere Hände betastet haben. Wir waren nicht leichtgläubig. Wir haben immer Realität und Einbildung zu unterscheiden gewusst. Wissen Sie, es gibt ein paar völlig geschichtslose Leute, die sagen, naja, damals im ersten Jahrhundert konnten die Leute nicht so eindeutig zwischen Fiktion und Realität, zwischen historischen Tatsachen und irgendwelchen Wunschvorstellungen unterscheiden. Solche Aussagen zeugen nur von der historischen Ahnungslosigkeit derer, die das so formulieren. Johannes sagt, was unsere Hände betastet haben. Und das Wort, was da steht für betasten, psellaphao, das ist das gleiche Wort, was auch zum Beispiel in Lukas 24 steht, in Vers 39, nach der Auferstehung, als Jesus mit den Jüngern zusammen ist und als sie erst nicht glauben können, dass er es wirklich ist. Und als er sagt, Leute, gib mir jetzt einen Fisch, dass ich das essen kann vor euren Augen. Und dann sagt er in Matthäus 24, Vers 39, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Und dann sagt er, rührt mich an, das ist genau das gleiche Wort. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Was unsere Hände betastet haben. Gott als Mensch auf der Erde war kein Phantom. Wir haben ihn mit den Händen angefasst, sagt Johannes. Und das gilt nicht nur für mich, sondern auch für meine Kollegen. Und darum war es so wichtig für uns, dass Gott menschlich wurde. Denn in der Person Jesu sehen wir ihn leibhaftig und real. Und in Johannes 14, Vers 9 wird er dann hinzufügen in seinem Evangelium, dass Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Vielleicht fragen Sie jetzt, was hilft mir das? Es mag ja für Johannes schön gewesen sein. Es mag für seine Kollegen hilfreich gewesen sein, aber was hilft es mir? Johannes sagt Ihnen, was Ihnen das hilft. Er sagt es Ihnen in Vers 2. Er sagt, das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch. Und er sagt in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und er sagt in Vers 4, das schreiben wir euch. Verstehen Sie, das ist die Brücke. Das ist das ganz dichte Verbindungsseil. Und Johannes streicht das extra heraus. Er sagt, Leute, indem wir euch exakt schildern, was von Anfang an war. Und wohlgemerkt, was von Anfang an war. Wir bringen euch die Originalbotschaft. Wir bringen euch kein Remake, keine frisierte Version, keine Later Edition, sondern wir bringen euch das Original, was von Anfang an war. Und dadurch seid ihr am Ende authentisch und gründlich informiert vom Wort des Lebens. Das heißt, ihr kennt das Evangelium von Jesus im Dezember 2019 in Hannover genauso präzise wie wir damals, sagen wir mal im Dezember 33 in Israel. Das ist das Ergebnis. Und ihr habt, könnte Johannes hinzufügen, sogar inzwischen noch die ausführlicheren Erläuterungen von Paulus dazu. Schauen Sie, das ist der erste Grund, warum Gott menschlich wurde, damit Menschen Gott verstehen können, damit wir nah an ihn rankommen können. Verstehen Sie, das ist das Gold in diesen Versen. Die Augenzeugen knüpfen ein festes Band von Jesus bis zu uns. Und dadurch ermöglichen uns die Augenzeugen, dass wir Gott genauso verstehen, wie sie es damals durften. Weil wir durch ihr authentisches Zeugnis, durch ihr zuverlässiges Zeugnis, einen realistischen, gründlichen Blick auf Jesus erhalten. Und Johannes ist zu dem Zeitpunkt, wo er das schreibt, der letzte noch auf der Erde lebende Augenzeuge. Und Johannes verbirgt sich mit diesen Zeilen nochmal für die Wahrheit. Und dabei macht er mit einer kleinen Bemerkung deutlich, dass dieses Band nicht nur bis zu den damals lebenden Christen reicht, die wenigstens noch einen Augenzeugen erlebt haben, sondern es reicht weiter. Johannes sagt in Vers 4, das schreiben wir euch. Und er sagt ausdrücklich, das schreiben wir euch. Also er und die anderen Apostel. Und zu dem, was wir euch schreiben, gehören eben exakt die Sätze, die Sie heute Morgen lesen dürfen. Ich will das auch nochmal im Hinblick auf Petrus an, als ein weiteres Beispiel. Wir müssen wissen, den Aposteln war sehr bewusst, dass sie eine starke Verantwortung für die kommenden Generationen tragen würden. Das war ihnen sehr bewusst. Bei Petrus sehen Sie das genauso. Nur nochmal zur Bestätigung. 2. Petrus 1, der letzte Brief von Petrus. Er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. 2. Petrus 1. Und dann sagt er in Vers 12, 2. Petrus 1, Vers 12, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, also vom Wort des Lebens, obwohl ihr sie kennt. Und obwohl ihr in der vorhandenen Wahrheit festgegründet seid, ich halte es aber für richtig, solange ich noch in diesem Zelt bin, also solange ich noch auf der Erde bin, euch immer wieder aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass mein Zelt bald ich ablegen werde, so wie es mir auch unser Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Ich will dafür Sorge tragen, dass das schriftlich fixiert ist, damit auch spätere Generationen auf dem gleichen sicheren Fundament stehen können wie wir. Und dann kommt dieser großartige Absatz, in dem Petrus sich gegen die Mythen wehrt und in dem er sagt, Leute, lasst euch nicht einreden, dass das irgendwelche Erfindungen oder Visionen sind. Wir haben es gesehen, es sind keine Mythen, es sind Tatsachen. Genauso wie Johannes hier. Natürlich, die Apostel hatten noch keine Smartphones, mit denen sie mal schnell ein Bild schießen konnten oder einen akustischen Live-Mitschnitt, wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Aber sie waren dennoch gründliche Berichterstatter. Sie haben handschriftlich gearbeitet und sie sind außerdem vom Heiligen Geist in besonderer Weise, wie wir wissen, wirksam unterstützt worden. Und deshalb konnten sie im Ergebnis, in der Endfassung, ein gründliches, authentisches, präzises Bild jener Jahre und Ereignisse liefern, in denen Gott als Mensch auf der Erde lebte. Und das alles mit dem einen Ziel, dass wir Menschen Gott verstehen können. Schauen Sie, eigentlich geht das ja gar nicht. Dass so begrenzte Menschlein wie wir den heiligen, ewigen, allmächtigen Gott verstehen. Im Alten Testament, im Predigerbuch Kapitel 5 steht der Satz, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Also nach dem Motto, Junge, du kapierst es im Letzten sowieso nicht. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde, halt lieber die Klappe. Denn alles, was du sagst, kann nur unpassend sein. Gott muss reden. Verstehen Sie, eigentlich geht das nicht, dass wir begrenzte Menschlein Gott verstehen. Eigentlich geht es uns wie dem Hund von Isaac Newton. In einer bekannten Situation, die ich hier schon mal vor einigen Jahren erzählt habe, da hatte der geniale Forscher, der mit dem Gravitationsgesetz ja den Grundstein für die klassische Mechanik legte, da hat er tagelang gekämpft, gegrübelt, Zahlen notiert, Skizzen entworfen. Er hatte oft bis zur Erschöpfung bei Kerzenlicht gearbeitet. Und während dieser Wochen war er viel allein in seinen Studierräumlichkeiten. Nur sein treuer Hund leistete ihm stumme Gesellschaft, Newtons Hund. Und als Newton dann eines Abends für einen Moment das Zimmer verließ, da sprang der Hund auf, um seinem Herrn zu folgen. Und dabei stieß er aus Versehen an den Schreibtisch. Die Kerze fiel um und setzte den Großteil der Papiere und Aufzeichnungen in Brand. Innerhalb weniger Augenblicke verwandelte sich eine bahnbrechende Arbeit unzähliger Stunden und vieler Tage in ein Häuflein Asche. Und als Newton dann zurückkam, konnte er den Brand zwar löschen, aber für die Papiere war alles zu spät. Er hatte keine Backup-Copy. Und der Forscher, so wird berichtet, war am Boden zerstört. Er setzte sich hin, vergrub das Gesicht in den Händen und weinte hemmungslos. Und dabei streichelte er seinen verstörten Hund ohne Zorn und sagte immer wieder nur traurig, du wirst niemals, niemals wissen, was du getan hast. Du wirst niemals, niemals wissen, was du getan hast. Der Hund merkte sicher, dass was Schlimmes passiert war, also weil ihn ja die Flammen erschreckten und weil sein Herrchen weinte. Aber er würde niemals in der Lage sein, das Ausmaß und die Tragweite dieser wissenschaftlichen Tragödie zu begreifen. Und dieser zerstörten Arbeitsleistung, nicht ansatzweise. Er war eben nur ein Hund. Dieser wesensmäßige Unterschied, dieser unendliche Graben, der würde sich niemals überbrücken lassen. Du wirst niemals verstehen. Kein Mensch kann Gott verstehen. Die Kluft zwischen ihm und uns ist unendlich groß. Vom Wesen her, er ist Gott. Wir vergängliche Menschen. In moralischer Hinsicht, er ist vollkommen und heilig und wir sind Sünder. Und im Hinblick auch auf die Fähigkeit zur Erkenntnis, er ist allwissend. Er ist die Quelle allen Wissens. Naja, und wir ziemlich beschränkt. Und dennoch behandelt Gott uns eben nicht wie Hunde. Gott sagt uns nicht einfach, du wirst niemals, niemals verstehen. Sondern Gott schenkt uns Menschen eine besondere Würde. Gott schenkt uns, ja, noch viel mehr als nur eine Erklärung. Das schenkt er uns auch. Aber er schenkt mehr. Er kommt selber. Er kommt selber und zwar exakt in der Gestalt, in der Daseinsform, in der er uns geschaffen hat. Als Mensch. Verstehen Sie, das ist Weihnachten. Was im Alten Testament noch als eine leidenschaftliche Sehnsucht hinausgerufen wird, das erfüllt Gott an Weihnachten. Ach, dass du den Himmel zerrissest, schreit Jesaja 64, Vers 1. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Und das ist geschehen. Das ist der erste Grund, warum Gott menschlich wird. Und das mussten wir am ausführlichsten erklären, damit Menschen Gott verstehen können. Und wo das gelingt, folgt daraus ein zweites. Vers 2. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Gott wird Mensch, das ist das Zweite, damit Menschen an ewiges Leben herankommen. Gott wird Mensch, damit Menschen an ewiges Leben herankommen. Eigentlich ist das genauso unmöglich. Ewiges Leben ist uns verschlossen. Obwohl die Menschheit seit Jahrhunderten alle Hebel in Bewegung setzt, die medizinische Forschung enorme Fortschritte gemacht hat, um wenigstens ein paar Jahrzehnte gut zu machen. Und deswegen werden die Leute in der Regel ja auch heute älter als noch vor einigen Jahren. Ich war letzte Woche zu Besuch im Krankenhaus bei einer älteren Mitchristin, wo es wirklich auf die letzte Runde geht gewissermaßen. Es war so bewegend mitzuerleben, dass sie den 23. Psalm, den ich sprach, dass sie den Satz für Satz mitgesprochen hat. In ihrer ganzen, teilweise schon vorgegebenen Benebelung. Aber sie hat das drang durch. Und als wir beteten, da strahlten ihre Augen. Ich habe aber hinterher auch zu meiner Frau gesagt, da siehst du die ganze Hinfälligkeit alles Menschlichen. Ist noch nicht so lange her, dass dieser Mensch relativ fröhlich noch in seiner Wohnung sein konnte. Und jetzt sieht man dieses Häuflein Elend in diesem Krankenbett liegen und man sieht, wie es immer weniger wird. Der Trost ist, dass diese Frau bei Jesus geborgen ist. Aber es ist die Hinfälligkeit alles Menschlichen. Es ist so greifbar. Wir ahnen das ja schon früher. Wir ahnen das ja schon in Zeiten, wo wir deutlich fitter sind. Der atheistische Literaturkritiker James Wood hat es exakt auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass, Zitat, wenn man älter wird und Eltern und Freunde allmählich sterben, die Todesanzeigen in der Zeitung nicht länger Botschaften aus einer fremden Welt sind und die eigenen Projekte einem immer müßiger und flüchtiger erscheinen und dass solche Momente von Furcht und nicht begreifen können häufiger und bohrender werden und, wie ich feststelle, genauso mitten am Tage auftauchen können wie in der Nacht. Er sagt, es drängt sich einfach auf. Und ich kann das nicht mehr einfach so wegschieben. Und es sind nicht einfach nur böse Träume in der Nacht. Manchmal fällt es mich auch bei Tage an. Und dagegen tritt Johannes, schauen Sie genau hin, dagegen tritt Johannes an mit Vers 2. Und er sagt, das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Er sagt, die Tatsachen, mit denen ich auch euch als Augenzeuge in Verbindung bringe, vom Wort des Lebens, Leute, die öffnen euch die entscheidende Tür. Ihr könnt an das ewige Leben herankommen. Es ist keine Illusion. Das Leben ist doch erschienen. Und was meint er damit? Das erklärt er, das bei dem Vater war. Also Jesus ist damit gemeint. Jesus ist erschienen. Das Leben ist eine Person. Und er erklärt das dann noch weiter. Wir verkündigen euch das ewige Leben. Und es ist erschienen, es ist sichtbar geworden. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Jesus hat gesagt, nachdem er den Lazarus aus dieser Grab-Sarghöhle rausgeholt hatte, hat er gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und Jesus hat seine übermächtige Lebensqualität dann bewiesen, als er selbst von den Toten auferstanden ist. Und deswegen kann Johannes schreiben, das Leben ist erschienen, es ist manifest geworden, es ist sichtbar geworden in Jesus, in der Person von Jesus und dadurch ist das ewige Leben zugänglich geworden. Und in Kapitel 5, Vers 12 wird er dann diesen wunderbaren Satz sagen, Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, also wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Verstehen Sie dadurch, darum wurde Gott Mensch. Damit Menschen an das ewige Leben rankommen. Aber jetzt sagen wir, okay, wie kann Johannes das so sicher sagen? Oder genauer gefragt, woher hat Jesus die Macht, uns ewiges Leben zu schenken? Johannes wird das im Verlauf des Briefes noch genauer erklären. Ich nehme es hier nur kurz vorweg, weil Sie das wissen müssen. Wenn einer von uns in den nächsten Tagen aus dieser Welt abtreten sollte, er muss das wissen, warum Jesus die Macht hat, uns ewiges Leben zu schenken. Johannes erklärt das im vierten Kapitel. Er sagt, weil Jesus das Problem löst, das uns von Gott trennt. Weil Jesus das Problem löst, das uns vom ewigen Leben ausschließt. Das uns auf ewig in die Verlorenheit wirft, in die Hölle, wie er das genannt hat. Und das ist unsere Sünde. Das ist unser Grundproblem, unser Unglaube gegen Gott. All das, was wir uns dadurch aufgeladen haben, dass wir ohne Gott gelebt haben, dass wir ihm die Anbetung verweigert haben, dass wir ihn behandelt haben, als wäre er nicht existent. Oder nur eine Randfigur. Und das Problem löst Jesus. Und er löst es dadurch, dass er an unsere Stelle tritt, dass er unseren Schuldenberg übernimmt, dass er alles, allen Unglauben, alle bösen Gedanken, alle falschen Taten, alle nicht geleisteten guten Taten, all meinen Schmutz und Schund, dass er den auf sich lädt, dass er mein Stellvertreter wird und dass er am Kreuz, als er sich diesem Tod nicht entzieht, die Strafe auf sich nimmt, die wir verdient hätten und die uns auf ewig vom ewigen Leben bei Gott ausschließen müsste. Und auch dafür ist seine Menschwerdung nötig. Denn nur als wahrer Mensch kann Jesus ja stellvertretend für uns Menschen unsere Sünde tragen. Auch darum musste Jesus Mensch werden, um unser Stellvertreter zu werden, um an unsere Stelle treten zu können, als einer von uns. Und deswegen sagt Johannes das dann extra in Kapitel 4, Vers 9. Gott hat seinen eingeborenen, also seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen, damit wir an das ewige Leben rankommen. Und dann beschreibt er, wie Jesus das macht, uns ewiges Leben zu beschaffen. Er sagt, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 10. Er hat Jesus geschickt als Mensch, damit Jesus an unsere Stelle treten konnte und damit er dann unseren ganzen Schutt auf sich nehmen konnte und an unserer Stelle die Strafe tragen mit seinem vollkommenen Leben. Und dadurch kann er uns vergeben. Dem, der so zu ihm kommt und sagt, Herr, bitte rette mich und vergib mir. Und so hat Jesus das Tor zum ewigen Leben sperrangelweit aufgemacht. Und ein Christ, man kann ganz leicht definieren, was ein Christ ist. Ein Christ ist einer, der durch dieses Tor zum ewigen Leben schon jetzt durchgegangen ist. Dadurch, dass er zu Jesus gekommen ist. Dadurch, dass er zu Jesus gesagt hat, Jesus, rette mich. Jesus, vergib mir meine Schuld. Jesus, ich brauche dich. Du allein bist das ewige Leben und ich bitte dich, rette mich und schenke es mir. Und übernimm du ganz und gar das Steuer in meinem Leben. Das ist ein Christ, der durch dieses Tor durchgegangen ist, der deswegen sagen kann, jetzt schon, ich habe ewiges Leben. Ich weiß, da kommt irgendwann noch diese letzte Station, da muss ich durch, Gott wird mich da durchtragen und dann werde ich auf ewig bei ihm sein. Aber ich habe es jetzt schon, weil er es versprochen hat. Und wer durch dieses Tor durchgegangen ist, der hat dann wie Johannes und wie Petrus die Aufgabe, seine Zeitgenossen auf dieses geöffnete Tor immer wieder hinzuweisen, zu sagen, das Leben ist erschienen. Und wir bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und das ist die entscheidende Frage für jeden Menschen, der diese Verse liest. Bist du schon durchgegangen durch dieses Tor? Hast du ewiges Leben? Hängst du schon an Jesus? Bist du schon mal diesen Schritt auf ihn zugegangen, nachdem er im Grunde genommen vor dir steht mit seinem Wort und dir das sagt und dich ruft und dich auffordert und dich einlädt? Hast du das schon einmal gesagt? Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Und ich danke dir, dass du auch an meine Stelle getreten bist, um meine Schuld zu tragen. Erbarme dich. Und wenn das der Fall ist, dann hält Gott für dich noch mehr bereit. Wenn du wirklich den Kontakt zu Jesus suchst, jetzt kommt das Dritte, dann bekommst du durch ihn noch etwas. Dann kommst du noch an etwas anderes heran, was du dir nie hättest träumen lassen. Und das ist der dritte Vers. Den müssen wir unbedingt noch verstehen. Da sagt Johannes, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der dritte Grund, warum Gott menschlich wurde, damit Menschen mit Gott Gemeinschaft haben. Erstens, damit Menschen Gott verstehen können. Zweitens, damit Menschen an göttliches Leben herankommen, beziehungsweise an ewiges Leben herankommen. Und jetzt drittens, damit Menschen mit Gott Gemeinschaft haben. Das steht hier in Vers 3. Da steht für Gemeinschaft der Begriff Koinonia und das bedeutet so viel wie Partnerschaft, Zusammengehören. Ein Koinonos ist ein Genosse, ist ein Teilhaber. Also Gemeinschaft haben bedeutet nicht mal zusammen Schlittschuhlaufen zu gehen und bei McDonald's einen Kaffee zu trinken, wenn das auch schön ist. Aber Gemeinschaft ist mehr. Gemeinschaft, der Begriff konnte in der Antike auch von einer im Sinne von Ehe gebraucht werden. Das heißt, wir sind verbunden für ein gemeinsames Leben, nachhaltig, dauerhaft. Und so macht es Gott. Wenn Gott zu uns auf die Welt kommt, dann macht er das nicht, um Abstand zu uns zu halten, sondern um uns nahe zu kommen. Und das müssen Sie sich mal wirklich vorstellen. Dann zieht er uns in eine Gemeinschaft hinein, zu der er selber gehört. Unvorstellbar. An der er selber Anteil hat. Und wenn man diesen Vers 3 liest, dann hört man da auch so den Stolz hindurch, mit dem Johannes das schreibt. Ja, gerade diesen zweiten Teil, damit ihr auch Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Das heißt, Gott hat uns in diese Gemeinschaft, in der er selber lebt. Wir müssen ja wissen, Gott lebt ja selbst in der Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist auch nochmal ein Geheimnis. Die Dreieinigkeit ist eine göttliche Gemeinschaft. Und in diese Gemeinschaft zieht er seine Leute rein. Daran lässt er uns teilnehmen. Und die spannende Frage ist jetzt wieder, wer ist drin in dieser Gemeinschaft und wer gehört dazu? Nur Johannes und seine Kollegen der ersten Stunde? Nur die ersten Empfänger dieses Briefes? Wer gehört dazu? Zu dieser ganz engen Gemeinschaft? Die Antwort hat Jesus selbst gegeben. Und Johannes hatte sie schon aufgeschrieben. Sie müssen sich diesen Vers unbedingt notieren. Im Evangelium, in Johannes 17. In Johannes 17, da bittet Jesus den Vater für seine Mannschaft, also erstmal für die Leute der ersten Stunde, für die Jünger, dass er sie fest im Glauben bewahren möge. Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, also Johannes Evangelium 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und dann nochmal in Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und dann kommt der entscheidende Satz für uns. Und der entscheidende Satz für uns ist Vers 20. Da fügt Jesus hinzu, ich bitte aber, sagt er zum Vater, nicht für diese allein, also für diese Leute der ersten Stunde, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Haben Sie es gehört? Ich bitte auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Wir sind dabei. Wir glauben an Jesus durch das Wort der Apostel. Vers 20 ist unser Vers. Und jetzt wissen wir auch, warum Johannes den Vers 3 mit dieser Sicherheit schreiben kann, weil Jesus das in Johannes 17 vorgegeben hat. Und wir spüren aus diesen Worten heraus, Sie müssen das zu Hause unbedingt nochmal in aller Stille für sich lesen, wie sehr Johannes darüber staunt. Wir sind in seiner Gemeinschaft. Hey, wie dankbar er ist. Kein menschlicher Vergleich kann angemessen ausdrücken, was das bedeutet. Aber ich möchte versuchen, Ihnen das noch ein bisschen nahe zu bringen. Und ein Aspekt davon, der wird in dieser kleinen Geschichte aus China, wie ich finde, ganz gut deutlich. Ein Fürst, ein Mandarin, hatte zum Fest eingeladen. Der Tag war gekommen, von überall her kamen Sänften, Wagen und Kutschen. Das ganze Haus voller Glanz und Erwartung, aber draußen regnete es in Strömen. Und da kam noch eine Kutsche und ihr entstieg unter den Regenschirmen der Diener ein alter, weißhaariger Fürst. Vorsichtig tastete er sich die Stufen der Kutsche hinab. Aber plötzlich blieb er mit einem Schuh hängen und noch bevor ihn jemand stützen konnte, fiel er aus der Kutsche kopfüber in eine große Pfütze. Lähmendes Entsetzen bei der dabei stehenden Dienerschaft. Aber schon fangen sie an, in den hinteren Reihen zu kichern und zu prusten. Wie komisch sieht dieser nasse Tropf aus. Stumm sieht der Gefallene an seinem schlammigen Bart und an dem durchnässten Gewand herunter. Langsam dreht er sich um und steigt wieder in seine Kutsche. Der Mandarin hat alles vom Fenster aus beobachtet. Als er das Lachen hört und sieht, dass sein Gast wieder einsteigt, eilt er hinunter, hält die Kutsche am Tor an. Und mit aller Herzlichkeit bittet er den Alten, nicht fortzufahren, sondern doch zum Fest zu kommen. Aber er kann den traurigen Gast nicht umstimmen. Der ist gefangen in seinem Stolz und seiner Bitterkeit. Da versucht der Mandarin ein letztes. Er geht zurück zu der Pfütze und legt sich selbst hinein. Und als er dann seinen Gast noch einmal bittet, genauso schmutzig wie er, da lässt dieser sich bewegen und bleibt zum Fest. Verstehen Sie, wo der Vergleichspunkt ist? Gott legt sich in den Dreck dieser Welt, weil er dich bei seinem Fest dabei haben will. Das ist Weihnachten. Gott legt sich in den Dreck dieser Welt, weil er dich bei seinem Fest dabei haben will, in alle Ewigkeit. Und was machst du damit? Bleibst du stecken in deinem Stolz? Willst du lieber mit deinem alten Dreck weiterleben und wieder wegfahren? Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Und das hat enorme praktische Folgen, denn von da an gehört jeder Christ zur Familie Gottes. Jeder Christ hat Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater, aber er gehört damit auch zur Familie der übrigen Christen. Das sagt Johannes ja hier auch, das dürfen wir nicht unterschlagen. Und wissen Sie, darum ist es übrigens für Christen keine legitime Möglichkeit zu sagen, also mir genügt die Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus, mit den übrigen Christen werde ich im Himmel schon früh genug zusammenkommen. Das geht nicht, sondern Johannes erklärt das schon jetzt zu einem wichtigen Ziel. Er sagt, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, also mit den real existierenden Christen, die zeitgleich mit euch auf der Welt sind. Und im weiteren Verlauf des Briefes wird er dann einiges sagen über die brüderliche Liebe unter Christen. Hoho. Ja, und er macht damit eben deutlich, Christen suchen Christen, um ihnen zu dienen. Und Christen suchen Christen, um gemeinsam Jesus zu dienen und gemeinsam zu seiner Ehre zu leben. Und sie können es deshalb auch miteinander aushalten. Auch wenn wir selbst noch schwierige Menschen sind. Jeder kennt doch sich selbst. Wir können es trotzdem miteinander aushalten, weil wir nicht nur unter uns sind, sondern weil unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn, wissen Sie, die ist natürlich noch enger als die Gemeinschaft unter uns Menschen. Und das ist auch gut so. Also wir sehen uns nicht jeden Tag, wäre auch schön, aber der Herr ist immer bei uns. Und wir können den Herrn jede Sekunde anrufen und er ermutigt uns zum Gebet, ihn ständig anzurufen. Und wir haben das Versprechen, dass er uns niemals aus dem Blick verliert. Und deswegen hat ja Jesus die Gemeinschaft der Christen auch verglichen mit einer Schafherde. Deswegen hat er ja gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also das ist die Gemeinschaft der Christen, zusammen mit anderen Schafen. Aber vor allem in der ständigen Gegenwart des Hirten, das ist das Wichtigste. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Ich fasse zusammen. Ihr Lieben, was hat Gott alles auf den Weg gebracht? Was hat Gott alles verändert, dadurch, dass er selber Mensch wurde? Diese wenigen Verse sind voller Wahrheit und Freude. Gott wurde Mensch, damit Menschen Gott verstehen. Vers 1. Gott wurde Mensch, damit Menschen an göttliches Leben herankommen. Vers 2. Und Gott wurde Mensch, damit Menschen mit Gott Gemeinschaft haben. Und sogar untereinander. Und dann, ganz am Schluss, hat Johannes noch eine letzte Auswirkung. Er hat noch ein letztes Damit auf dem Zettel. Es soll noch was erreicht werden. Und das nennt er als letzten Satz dieses Prologs. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen werde. Das ist das Vierte. Gott wurde Mensch, damit Menschen göttliche Freude bekommen. Verstehen Sie, Gott wurde Mensch, damit Sie göttliche Freude bekommen. Und achten Sie bitte mal darauf, wenn Sie Ihre Bibel lesen, wie wichtig es für Gott ist, dass Sie sich freuen. Weihnachtsgeschichte in der Nacht von Bethlehem, was sagt der Engel? Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und dann einige Zeit später, als die Weisen aus Babylonien das Jesuskind endlich finden, da steht, sie freuten sich mit großer Freude sehr. Das ist so formuliert, dass die sich vor Freude gar nicht mehr einkriegen, als sie Jesus finden. Und kurz vor der Kreuzigung, in Johannes 16, Vers 22, als es sehr, sehr ernst wird und auf diese letzte Strecke geht hier auf dieser Welt, da sagt Jesus seinen Jüngern, Johannes 16, 22, ihr habt jetzt Traurigkeit. Das wird nicht überspielt. Aber er sagt dann weiter, ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Und deswegen kann Paulus dann auch aus dem Gefängnis an die Philipper schreiben, freut euch in dem Herrn alle Wege und Abend sage ich, freut euch. Warum? Weil es so schön bequem ist im Gefängnis? Weil es sich so gut anfühlt, da als Gefangener zu sitzen? Nein, weil der Herr da ist. Freut euch in dem Herrn. Und wir sehen an allen diesen Stellen, dass die göttliche Freude auf dem Feld von Bethlehem, als die Weisen vom Morgenland dann das Haus finden, kurz vor der Kreuzigung, euer Herz soll sich freuen und bei Paulus im Gefängnis. Die Freude ist immer ganz eng mit Jesus verbunden. Die Freude hat ihren Grund in Jesus und darum ist diese Freude göttlich und darum wird Gott Mensch, damit Menschen göttliche Freude bekommen. Und diese Freude bedeutet Erfüllung, diese Freude bedeutet Geborgenheit, diese Freude bedeutet Zufriedenheit. Diese Freude weiß, dass alles in Ordnung ist zwischen Gott und mir. Diese Freude bedeutet getrost sein. Und wissen Sie, dadurch, dass Gott uns diese Freude in Aussicht stellt, zeigt er, dass er unser Menschsein heil machen will. Und unser Menschsein wird erst dann wirklich heil, wenn unsere Freude vollkommen ist. In einigen alten Manuskripten steht hier, damit unsere Freude vollkommen ist und nicht eure Freude. Aber das meint im Prinzip das Gleiche, denn Johannes hat ja in Vers 3 schon geschrieben, dass die echten Christen sowieso zusammengehören. Und dann ist eure Freude sowieso unsere Freude und unsere Freude ist eure Freude. Das kann man gar nicht mehr trennen. Und schauen Sie, das ist doch erstaunlich am Ende, dass Gott, als er in die Welt eintritt, nicht als Engel kommt, sondern als Mensch. Und dass Gott in der Ewigkeit, wenn wir mal auf ewig bei ihm sein werden, wir, die wir zu ihm gehören, uns nicht zu Engeln umfunktionieren wird, sondern dass er uns von aller Sünde frei als Menschen zu seiner Ehre leben lässt. Als Menschen zu seiner Ehre leben lässt, damit eure Freude vollkommen sei. Und deshalb, ihr Lieben, weil Gott Mensch wurde, darum können wir getrost unser Menschsein annehmen. Auch in seiner ganzen Gebrochenheit, weil wir ja Vergebung bekommen. Und wir können getrost unser Menschsein annehmen, auch wenn wir manchmal damit zu kämpfen haben, weil wir wissen, dass er am Ende alles gut macht. Vollkommene Freude. Jetzt ist unsere Alltagserfahrung noch oftmals gebrochen. Jetzt haben auch wir noch, wie Jesus das ja sagt, mit verschiedensten Traurigkeiten zu kämpfen. Jetzt noch stehen wir an Krankenbetten, wir stehen an Gräbern, wir stehen vor manchen unbeantworteten Fragen. Aber der allmächtige Gott, der um unseretwillen Mensch wurde, der hat versprochen, dass er am Ende für seine Kinder alles heil macht. Und dass er schon jetzt immer wieder einen Vorgeschmack dieser vollkommenen Freude in unserem Leben aufleuchten lässt. Und manchmal mitten in der Traurigkeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du wirklich gekommen bist, Herr. Und wir danken dir für alles, was du uns damit mitgebracht hast. Es ist unvorstellbar. Allmächtiger Gott, du, der es nicht im geringsten nötig hätte. Du hast dich so klein gemacht und bist doch in deiner ganzen göttlichen Würde Gott geblieben und Mensch geworden. Herr, wir können dir dafür nur danken. Und wir bitten dich, dass du wirklich unsere Herzen immer wieder zutiefst bewegst, von deiner Liebe, die darin greifbar wird. Und wir danken dir auch nochmal, dass du uns dieses enge Band geknüpft hast zu den Ereignissen von vor 2000 Jahren. Dass das nicht irgendwie im Nebel der Geschichte verschwindet, sondern dass du dafür gesorgt hast, dass es uns präzise und authentisch erreicht. Herr, und wir bitten dich, dass noch viele, viele Menschen dich kennenlernen, dir begegnen und dich anrufen als ihren Retter. Und dass sie auch ewiges Leben bekommen und dass sie auch in diese Gemeinschaft hineinkommen. Und dass sie nicht auf ewig verloren gehen. Herr, bitte lass es geschehen. Und alle zusammen wollen wir dann dich von ganzem Herzen ehren. Mit unserem ganzen Leben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.